Herr, ich danke dir, dass du uns jetzt das Gnade schenkst, dass ich dein Wort verkündigen darf, dass du bei uns, dass du mitten unter uns bist, Herr. Ich bitte dich, dass du unser Herz öffnest und dass dein Wort hier gesprochen wird, dass dein Wort in unser Herz kommt und dein Wort Wahrheit ist. Und da ist in Jesu Namen, Halleluja. Ich befehle meinen Geist in deine Hände, Herr, auf dass dein Wort verkündet wird, in Jesu Namen. Amen. Liebe Gemeinde, jeder von euch, ich auch, hat sich schon mal die Frage gestellt, warum? Und ich nenne es mal beim Namen, warum jetzt der Scheiß? Oder? Genau. Warum passiert das ausgerechnet mir? Warum ist genau mir jetzt das Auto kaputt gegangen? Warum ist genau jetzt die Waschmaschine kaputt gegangen? Warum verliere genau ich jetzt meinen Job? Warum ist dies, warum ist jenes? Ich meine, jeder hat irgendwann einmal so eine Situation im Leben, da wo er eben sagt, das gehört nicht mir. Da bin ich nicht schuld. Aber irgendwie kommt es von außen, kommt irgendwas zu uns ran und stiehlt uns was. Und stiehlt uns Freude am Leben, stiehlt uns Zeit, stiehlt uns Geld oder sonst irgendwas. Und als gute Christen bewegen wir uns ja auch in christlichen Kreisen. Und da wird dann ganz gerne was zitiert. Alles dient dir zum Guten. Ja. Und wenn du genau in der Situation aber dann drin steckst und dein Auto aber kaputt ist, magst du das in dem Augenblick dann hören? Nein. Aber da kann man dann schon mal nochmal einen drauflegen und kann sagen, ja, aber Matthäus 6,33 stimmt auch. Denen, die Gott lieben, denen fällt das alles zu. Also die Verse vorher, nämlich die ganze Versorgung, der fällt alles zu, der hat den Gott lieben. Ja, und dann stehst du da mit deinem kaputten Auto, mit deiner kaputten Waschmaschine, mit deiner Kündigung auf dem Tisch oder was sonst gerade eben das Schlimme ist und sagst, danke, oder? Irgendwie schon. Und ich möchte mit euch heute mal diesen Vers aus dem Römer 8, 28 mal genauer anschauen. Wie ist denn das eigentlich? Was steht denn eigentlich wirklich? Wie können wir das verstehen? Was sind so die einzelnen Facetten zu diesem Vers? Ich lese ihn mal vor, 8, 28 im Römerbrief. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das kann man schon mal aus dem Zusammenhang reißen. Das geht schon. Ja. Und unabhängig von allem, solche Situationen, die uns da widerfahren, also wenn jetzt halt mein Auto kaputt ist, wenn die Waschmaschine tot ist oder wenn ich die Kündigung bekomme, das ist definitiv eine Situation, die ist nicht gut. Und wenn eine Situation nicht gut ist, dann ist sie einfach nicht gut. Ich setze mich da mal. Ich setze dir auch alle. Also ich finde, so ein Stuhl, der kann auch ganz schön entspannend sein. Oder? Genau. So ein Stuhl, der ist total gut, wenn ich was weiß. Wenn ich weiß, dass ich mich auf dem einfach nur draufsetzen kann. Wenn ich sehe, der ist stabil genug. Wenn da nicht so Steckerlfier, so zahnstocherartige Füße an dem Stuhl dran sind. Weil wenn ich das nämlich sehe, dass so Zahnstocherfüße dran sind, dann sitze ich mich nicht so entspannt irgendwie hin. Dann sitze ich sehr, sehr angestrengt auf diesem Stuhl. Mit ständig dieser Angst im Rücken, oh, jetzt bricht er gleich zusammen. Wenn wir aber so einen stabilen Stuhl haben wie hier, dann kann so ein Inemuri-Gefühl aufkommen. Wisst ihr, was das ist, Inemuri? Du bist körperlich da, geistig aber nicht. Also es lädt ein, mal so ein Nickerchen zu machen. Schon, gell? Aber nur dann, wenn wir so diese Sicherheit haben, dass der Stuhl uns aushält. Das ist ein japanisches Wort, Inemuri. Also körperlich da, geistig aber nicht. Ich habe das schon mal erlebt. Und fand ich ganz interessant, wenn dann an denjenigen, der gerade so Inemuri macht, eine Frage gestellt wird. Und dann kommt zunächst keine Antwort. Und dann sehr, sehr zeitversetzt kommt die Antwort dann doch, aber die Antwort auf diese Frage, und du denkst schon, der hat die Frage gar nicht mitbekommen. Doch, das, also Inemuri, das finde ich sehr, sehr, sehr interessant. Also das ist so der erste Teil von diesem Vers. Wir wissen aber, also wenn ich mal ganz sicher bin, der Stuhl hält mich aus, wenn ich ganz sicher weiß, dass denen, die Gott lieben, wenn ich es weiß, wenn ich da Sicherheit drin habe, dann bringt es eine Entspannung mit. Dann bringt es ein gutes Gefühl mit. Dann kann ich mich darauf verlassen, auf diese Dinge. Wenn ich weiß, der Stuhl hält mich aus, dann kann ich mich darauf verlassen. Dann kann ich da auch mal so ein kleines Nickerchen halten, weil ich einfach da sicher und geborgen bin. Und genau das, finde ich, ist so die Einleitung zu diesem Vers. Eine Sicherheit und eine Geborgenheit. Das darf reinkommen in mein Herz. Paulus schreibt ja da in dem Römerbrief öfter von Dingen, wir wissen aber. Aber er schreibt auch einmal rein, wir wissen aber nicht. Also man weiß auch bestimmte Dinge nicht, schreibt Paulus auch. Zwei, drei Verse vorher. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen. Wir wissen auch bestimmte Dinge nicht. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich. Also wissen wir mal was nicht, dann verwendet sich der Geist. Und das bringt doch dann auch Entspannung. Das bringt doch auch wieder ein Gefühl von Sicherheit. Wenn ich was nicht weiß, verwendet sich der Geist. Nämlich genau so, wie es richtig ist. Das ist gut. Wenn ich weitergehe in dem Vers und dann zitiere, dass denen, die Gott lieben. Ich finde das auch so einen ganz, ganz entscheidenden Punkt. Denen, die Gott lieben. Wo ich mich vorbereitet habe auf diese Predigt, sage ich so, denen, die Gott lieben. Wie kann man das messen? Gibt es da so eine Schieblehre, wo man so genau mit einer Digitalanzeige genau sagen kann, okay, der zeigt jetzt so viel an, also so liebe ich dich. Oder die Nacht vor der Hochzeit. Ja, da wird Bräutigam und das Brautpaar, die werden dann nochmal genau ausgemessen. Wie sehr liebst du den anderen? Hast du es verdient, auch die Hochzeit dann morgen zu begehen? Darfst du die eigentlich heiraten? Oder? Beim Mann misst man das Bankkonto aus, oder? Bei der Frau, wie gut sie kochen kann? Na, das ist ja nicht ganz so in diesen Millimetern anzugeben, wie wir das manchmal gerne hätten. Also wie ich das manchmal gerne hätte. Ja, vielleicht bin ich zu deutsch dafür oder zu bayerisch, ich weiß es ja auch nicht. Also manchmal wäre es schon ganz gut, wenn man so eine echte Messlatte hat. So sehr liebe ich meinen Partner, so sehr liebe ich Gott, so sehr bin ich mit ihm verbunden, oder? Also diese echte Messlatte gibt es nicht. Und so kann ich euch diese Messlatte jetzt auch nicht vorstellen, um auch in diesem Punkt eine gewisse Sicherheit drin zu haben. Aber die Bibel sagt uns viele Dinge über diese Liebe zu Gott aus. Und vielleicht kann das für uns, für jeden Einzelnen, diese Messlatte so ein bisschen in einem Gefühl nochmal ausdrücken, dass man sagt, okay, das passt. Das spiegelt sich wieder in meinem Leben, das spiegelt sich wieder bei mir. Springen wir da mal, und da habe ich ein paar Bibelstellen rausgesucht, springen wir da mal zum zweiten Mose. Zum 20. Kapitel, wo es um die 10 Gebote geht. Wir schauen uns da mal einen Vers vom ersten Gebot an. Den 6. Vers. Der, also Gott ist damit gemeint, der aber Gnade erweist an Tausenden von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Das ist also gleich noch eine Verheißung mit dabei. Also, wenn ich ihn liebe und die Gebote halte, dann kommt die Gnade zu mir. Ich finde, diese Gnade ist auch mal ein wichtiger Punkt. Ja. Der aber Gnade erweist an Tausenden von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Ich habe noch einen Vers rausgepickt. im 5. Mose dann, im 7. Kapitel, den 9. Vers. So erkenne denn, dass der Herr, dein Gott, der Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Güte bis auf 1000 Generationen denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Der den Bund und die Güte bis auf 1000 Generationen hält. Also immer. Also wir sind ganz sicher innerhalb dieser 1000 Generationen. Da sind wir ganz sicher einfach mit dabei. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir wissen, dass wir innerhalb dieser Gnadenzeit da einfach mit drin sind. Im 1. Korinther, im 2. Kapitel, wird auch was zitiert. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Also allein schon diese Aussage, die rechtfertigt so ein Stück weit, nicht nur ein Stück weit, sondern total, dass wir auch das eine oder andere aushalten hier auf dieser Welt, was nicht unbedingt uns gehört. Also und da komme ich wieder als einfach nur als Referenzpunkt mit der kaputten Waschmaschine. Also das, was uns widerfährt, wo ich sage, das ist nicht gut. Dass wir das dennoch aushalten, weil wir sind nur eine kurze Zeit hier. Unser Blick geht ja in die Ewigkeit. Definitiv. Und diese kurze Zeit, so sehe ich hier in diesem Vers, können wir das aushalten, weil die Verheißung, die ist da. Im Psalm, einfach noch so als Beispiel, 145 im 20. Vers. Der Herr bewahrt alle, die ihn lieben, die Gottlosen aber vertilgt er. Also auch hier, dass wir bewahrt werden, wenn wir Gott lieben. Auch nochmal im 1. Korinther, im 8. Kapitel. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Dem wendet sich Gott in Liebe zu. Also da haben wir jetzt wieder so den Gegenpol. Dem wendet sich Gott in Liebe zu. Und die Worte, die hier verwendet werden, die sind nicht Worte, wo man sagt, das ist wie eine Freundschaft oder wie eine Bekanntschaft. Wo ich sage, gut, den kenne ich halt. Wenn ich abends mal in der Kneipe gehe und ein Bier trinke und ja, da ist der Hans auch immer da. Aber mehr Beziehung ist da nicht. Ja, ich kenne den halt so. Aber eine Beziehung ist da keine da. Das, was hier im Korintherbrief steht, das ist, dass hier eine gegenseitige Beziehung da ist. Also da ist viel mehr, da ist auch Zeit drin, die man gegenseitig miteinander verbringt. Und der Herr hat gesagt, wenn ich ihn suche, dann ist er bei mir. Denn er lässt sich finden. Und zwar immer. Und auch das ist etwas, was ich weiß, was mir Sicherheit gibt. Wie ich auf diesem Stuhl da sitze, es gibt mir Sicherheit. Ich weiß, wenn ich ihn suche, lässt er sich finden und er ist da. So wie es hier geschrieben steht. Dem wendet sich Gott in Liebe zu, damit wir diese innige Beziehung miteinander haben können. Wenn ich in diesem Vers dann weitergehe, alle Dinge zum Guten mitwirken. Also mitwirken, lese ich da. Mitwirken, also auch andere Dinge wirken. Sowohl das eine als auch das andere. Also es sind mal so Hiobsbotschaften mit dabei. Das sind aber auch die guten Botschaften mit dabei. Und ich möchte hier eins für uns alle mal auch für mich unterstreichen. Wenn jetzt mein Leben auf einmal nur noch Chaos ist, also das totale Chaos pur, so Vollgas-Chaos, immer von Chaos zu Chaos zu Chaos, dann muss ich das mal auf den Prüfstand stellen. Stimmt denn irgendwas Größeres irgendwie nicht? Natürlich gibt es mal Stunden, mal Tage, vielleicht auch Wochen, wo einfach dieses Chaos einfach da ist und das klebt wie ein Kaugummi an meinem Schuh und ich bringe das einfach nicht los. Wenn aber das Chaos und das Durcheinander Jahrzehnte anhält, dann sage ich, dann stimmen ganz wesentliche Dinge nicht. Und dann muss das echt nochmal auf den Prüfstand. Natürlich ist es so, wie man so schön sagt, und da glaube ich total dran, dass unser Herr aus Mist Dünger macht. Aber wenn mein ganzes Grundstück nur noch Misthaufen ist, wenn alles nur noch Misthaufen ist und alles nur noch stinkt, wo ist denn eigentlich der Platz noch, wo ich den Dünger ausbringen kann, damit was passiert? Damit nämlich wieder was wachsen kann, damit es wieder reichliche Frucht gibt. Wenn dieser Platz einfach nicht da ist, dann hilft mir der ganze Misthaufen nichts, dann hilft der ganze Dünger nämlich nichts. Wenn kein Platz mehr da ist, damit irgendwas wächst. Also mitwirken. Ja, es gibt auch dieses Chaos im Leben. Aber das ist genau diese Dinge, was dann unser Herr verwendet, um eben diesen Dünger zu machen. Auch wenn es dann mal stinkt, eine bestimmte Zeit. So ein Misthaufen ist eben wie ein Misthaufen. Wenn ich in dem Vers weitergehe, ich lese ihn nochmal. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Gottes Perspektive ist, dass er Berufung schenkt, dass er uns Berufung gibt. Und ich glaube daran, dass wenn wir eine Liebesbeziehung zu unserem Herrn haben, dass er uns nicht deswegen beruft, sondern er macht es von Haus aus. Er beruft uns. Und jetzt ist die Frage, nehmen wir diese Berufung an? Aber das Allerwichtigste ist ja zunächst nicht, wie ist es eigentlich mit der Berufung? Sollen wir da mal ein Haus bauen? Zu David hat der Herr gesprochen, nö, bau du mir mal kein Haus. Weil das ist nicht der Punkt. Das ist nicht der Punkt, warum wir eine Liebesbeziehung haben, damit du mir ein Haus baust. Damit du in den Krieg gehst und dann ich dir die Siege schenke und du dann viel genug Geld hast, damit du mir ein Haus bauen kannst, damit wir dann eine gute Beziehung haben zusammen. Nö, der hat gesagt, lass mal. Wir haben auch eine gute Beziehung, ohne dass du mir das Haus baust. Also es muss nicht immer zunächst alles anstrengend und viel geben sein, sondern zunächst geht es immer um diese Beziehung. Und wenn wir eine gute Beziehung haben, dann finden wir auch diese Berufung, die der Herr uns gegeben hat. Weil das ist seine Perspektive, die er uns gibt. Im 1. Johannesbrief, im 4. Kapitel, im 16. Vers. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Und da haben wir wieder so diese Beziehung. Und das ist so ein ganz zentraler Punkt, glaube ich, in diesem gesamten Vers vom Römer 8, 28, dass es um Beziehung geht. Sobald wir in dieser Beziehung sind, dann läuft's. Man sollte ja auch immer die Verse so vorher und nachher noch mit dazu lesen und nicht immer nur so einen einzelnen Vers so herauspicken. Deswegen möchte ich die nächsten beiden Verse auch noch mitlesen, weil die finde ich auch wichtig, um einfach im Zusammenhang dann auch zu bleiben. Den 8,29. Denn die er vorher erkannt, also gerufen, erwählt oder ausgeschaut, angenommen hat, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt. Vorherbestimmt, weil Gott einfach auch in die Zukunft schauen kann. Er hat dich vorherbestimmt. Er hat dich mitgenommen von vornherein, weil er weiß, was kommt. Dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Und die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Final sei gesagt, alles, was uns so widerfährt, und sind wir auch noch so geisterfüllt, alles, was uns so widerfährt, nein, nicht alles kommt vom Herrn. Das ist wichtig, zu unterscheiden und zu beurteilen. Aber er hat unser Leben geplant, er hat gute Worte für unsere Zukunft und er sorgt, und da bin ich auch überzeugt, für unsere gute Zukunft. Er greift wohl nicht immer genau in dieser Art und Weise ein, wie wir uns das so vorstellen. Er greift wohl auch nicht immer genau zu dem Zeitpunkt ein, wie wir uns das immer so vorstellen. Weil wir haben einen ganz anderen Blick. Wir haben so diesen zweidimensionalen Blick. So, einfach nur eine Ebene. Aber unser Herr hat den dreidimensionalen Blick und kann das alles genau beurteilen. Natürlich sehen wir auch dreidimensional, ich weiß schon. Aber das sehe ich immer so als Vergleich, wie sehe ich bestimmte Dinge eben genau zweidimensional. So als Unterschied nochmal. Weil er sieht Dinge einfach anders, in einer anderen Perspektive. Die vierte Dimension, die kann ich mir nicht so richtig vorstellen, die ist nicht so plastisch bei mir. Aber als Unterschied, als Vergleich sage ich, ich schaue zweidimensional, mein Herr schaut dreidimensional. Und da schauen die Dinge einfach nochmal ganz anders aus. Ja, wenn du so einen Würfel dreidimensional anschaust, dann siehst du, ah ja genau, das ist genau ein Würfel. Dann schaust du aber schön zweidimensional, immer schön eine Seite nach der anderen an, dann sagst du, einfach nur ein Viereck, von wegen Würfel. Unser Herr sieht den Würfel. Darum kann er uns am besten führen und leiten. Das ist ganz wichtig. Ein Mann, der einzig Überlebende von einem Schiffsunglück, der allereinzigste, Riesenschiffsunglück. Schiff geht unter, er kann sich auf eine kleine einsame Insel, ich stelle mir das immer mit Palmen vor, retten. Kann noch einige Sachen von dem untergehenden Boot noch irgendwie mit an Land zerren, was da dann so angeschwemmt wird am nächsten Tag nach dem großen Sturmwind und sitzt dann erstmal da. Er trägt dann diese Sachen zusammen, versucht sich irgendwie mit der Situation zu arrangieren, baut sich eine Hütte, irgendwie einen Unterstand, eine Unterkunft und auf der Insel ist auch ein Hügel, eine Anhöhe, wo er jeden Tag hochgeht und jeden Tag schaut, kommt denn nicht ein Schiff dabei, wo er irgendwie ein Zeichen geben kann, dass das Schiff irgendwie zu ihm kommt, dass er wieder gerettet wird, weil auf Dauer auf so einer einsamen Insel ist irgendwie uncool. Ein paar Wochen ist wahrscheinlich entspannend für viele von uns, aber wenn das plötzlich deine Lebensaussicht ist, dann sagst du, geht gar nicht. Für das sind wir nicht geschaffen, wir Menschen. Und als er dann mal so auf seiner Anhöhe da ist und wieder so rumschaut und in die Ferne schaut und kein Schiff sieht, sieht er eine Rauchwolke und schaut da runter und sieht was? Seine Hütte brennt. Seine Hütte fackelt ab, bis er runterkommt, lichterloh, die ganze Hütte brennt. Alles, was er hat, alles, was er sich zusammen, was ihm Schutz war, was ihm Unterkunft war, alles weg. Und kein Baumarkt in der Nähe. Keine Chance mehr, an diese Dinge ranzukommen. Einfach weg. Und wie er da so vor dem letzten Haufen da so sitzt und weint und jammert und sagt, alles scheiße, hört er ein lautes Tröten. Unglaublich laut. Ein mächtiger Dampfer ist relativ in der Nähe von seiner kleinen Insel. Das kleine Beiboot ist schon auf dem Weg zu seiner Insel. Als er dann eingesammelt wird, sagt ihm der Bootsjunge, Sagt er, weißt du, wir haben da diese Rauchsäule gesehen und das haben wir noch nie gesehen, als wir hier vorbeigekommen sind. Und dann haben wir unser Fernrohr genommen und haben da genau abgesucht und dann haben wir dich entdeckt. Und deswegen sind wir etwas näher zu der Insel gefahren und haben jetzt mal nachgeschaut und wir haben dich jetzt gefunden. Als der gute Mann dann gerettet war, dann hat er erkannt, wozu das notwendig war. Warum seine Hütte hat abbrennen müssen. Einfach um gerettet zu werden. Wenn er aber mitten in der Situation vor dem brennenden Haus ist, das war irgendwie total blöd. Mir ist auch mal was passiert vor vielen Jahren. Bein gebrochen. Habe ich mich blöd angestellt beim Hausbauen, Bein gebrochen. Kräftig. 6 Monate außer Gefecht. Und es wollte einfach nicht heilen. Es wollte es einfach nicht. Natürlich war ich mit dem Gebet auch dran. Und ich glaube, final hat es der Herr auch gut und gesund gemacht. Aber eines weiß ich bis heute noch nicht. Warum ist das eigentlich passiert? Also so einen richtigen Grund, wie jetzt er bei dem mit dem Schiff und seiner Insel und dass er dann gerettet worden ist und die Hütte brennt ab und dann bist du gerettet und da war dann ein Sinn dahinter, dann war das Ganze wieder schlüssig. Es hat gepasst. Wo mir das Bein gebrochen wurde, keine Ahnung. Ich glaube bloß eins. Der Herr hat es warum auch immer zugelassen. Aber er hat nicht zugelassen, dass ich ganz umkomme. Ich bin immer noch da. Es läuft alles, der Roland läuft und das ist gut so. Macht nichts. Der Herr hat die Zügel in der Hand. Das ist der entscheidende Punkt. Er hat die Zügel in der Hand. Abschließend mag ich noch aus dem Jeremia noch 2 Verse vorlesen. Aus dem Jeremia 29, die Verse 11 und 12, wo der Herr spricht, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Und jetzt kommt's, ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Amen. Amen. Amen.